drei wunderbare Kinder, dafür bin ich dankbar. Im ersten Beruf bin ich Ingenieur und dann auch Theologe, habe das BSK gemacht, viele wissen das, das XL-Programm, und darf jetzt seit 11 Jahren auch in Israel wohnen. Immer so alt wie die Julia ist, so lange sind wir in Meisenbach, die ist nämlich einen Monat, nachdem wir umgezogen sind, dort geboren. Genau, und jetzt zur aktuellen Situation in Israel. Seit dem 7. Oktober alles anders, auch dort in Israel. Hier eine Hauptstraße in der Nähe von Sderot, die südisraelische Stadt, vom 7. Oktober. Und ich denke, ich muss nicht viel zur Situation sagen. Wobei ich manchmal erschrocken bin, dass es manche Leute gibt, die wissen gar nichts zu dem, was da passiert ist. Sagen, ja, ist halt wie immer. Nein, es ist nicht wie immer. Seit diesem Tag ist dort in Israel etwas ganz anders. Es gab keinen Tag seit dem Holocaust vor 78, bald 79 Jahren, wo so viele Juden auf einen Tag umgebracht wurden. Und zwar auch, wie sie umgebracht wurden, auf grausamste Art und Weise. Und dieser Tag hat sehr viel Erdbeben ausgelöst. Nicht nur äußerlich, auch innerlich bei vielen Menschen in Israel. Dadurch, dass es kaum eine Familie gibt, die nicht betroffen ist. Durch Angehörige, die entweder auf brutalste Art und Weise an diesem Tag umgebracht worden sind oder auch seither umgekommen sind oder verletzt geworden sind oder traumatisiert geworden sind. Für unsere Häuser bedeutet das, das Altenheim ganz im Norden, dass wir zwar vom Gazastreifen her nicht viel mitkriegen, aber wir sind hier 9 Kilometer entfernt. Man sieht die Berge hinten auf dem Foto, das ist schon der Libanon. Und wo man nicht viel mitkriegt, ist, dass eben auch vom Libanon her die ganze Zeit schon geschossen wird. Das heißt, unsere Leute, die sitzen im Bunker und das seit über 10 Wochen. Weil wir so nahe am Libanon sind, gibt es keine Vorwarnzeit. Wir leben in der Nullzone und die Zahl zeigt immer, wie viel Zeit man hat zwischen dem ersten Piep der Sirene und dem Einschlag der Rakete. Und sind es bei in Jerusalem 180 und in Tiberias 60, so sind es bei uns 0. Das heißt, wir haben keine Evakuierungszeit. Und wenn es dann Alarm gibt, dann kriegen wir das natürlich auch mit über die App oder dadurch, dass wir direkt einen Einschlag haben. Und Gott sei Dank ist bisher noch nichts eingeschlagen bei uns direkt, auch wenn wir schon mehrere Alarme hatten. Aber es lebt sich, ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, wenn ihr dauerhaft so lebt, dass in der nächsten Sekunde etwas passieren könnte, was alles anders macht. Und genau so leben sie im Bunker, die Heimbewohner, weil wir die eben nicht so schnell evakuieren können. Unsere Mitarbeiter leben außerhalb den Alarmen. Noch können die auch in den Zimmern schlafen, haben geschützte Bereiche, wo die sich eben schnell zurückziehen können. Und dann wissen, nach so und so vielen Minuten kommen sie dann auch in den Bunker. Und wir freuen uns, dass aber manches Leben noch hybrid möglich ist, wie jetzt hier zum Beispiel eine Schabbatfeier, die dann in einem Flur eigentlich, der auch 2 Stockwerke drüber, hinten im Fels und sozusagen ringsum relativ gesichert ist vor kleineren Raketen oder Raketensplittern, sodass sie auch versuchen, eben etwas Alltag in dieser, etwas Normalität in dieser Anormalität zu leben. Was jetzt sehr schön war, und da haben wir es ja auch davon gehabt, Licht, das hier angezündet worden ist, wir haben es gerade gehabt, Jesus, das Licht, das die Nacht erhält. In Israel hatten sie das Chanukka-Fest. 164 vor Christus, darauf geht es zurück, haben die Makkabäer bei diesem den Tempel wieder eingeweiht. Und seitdem gibt es dieses Fest zur Wiedereinweihung des 2. Tempels. Auch Jesus war bei diesem Fest dabei, Johannes 10, 22. Und es wird daran gedacht, dass Gott ein Wunder getan hat. Es wird nicht ein 7-armiger, sondern 9-armiger Leuchter gezündet. Und mit jedem Kerze, die man zündet, erinnert man sich daran, dass geweihtes Öl, das normalerweise 8 Tage zur Produktion brauchte und das nicht mehr vorhanden war, damals bei der Entweihung des Tempels, nachdem die Makkabäer den dann befreit hatten, haben sie noch einen Krug Öl gehabt für einen Tag und der hat dann 8 Tage gereicht. Und so ist sozusagen das Chanukka-Wunder. Und sie beten intensiv auch um ein Chanukka-Wunder jetzt in dieser Zeit. Und so wird es jeden Tag, trifft man sich sozusagen, um diese Kerzen zu zünden. Hier sieht man jetzt unseren Doktor, ein orthodoxer Jude, der mit den Heimbewohnern und den Mitarbeitern zusammen in diesem geschützten Bereich gerade die Kerze zündet. Und daneben sieht man leider etwas, sorry, von der Qualität schlechter, haben unsere Mitarbeiter andere Holocaust-Überlebende in Haifa besucht und für sie gesungen und mit ihnen die erste Kerze gezündet. Oder wie hier wurden in Chavezion von Senioren und Jugendlichen Kerzen gezündet. Wir haben momentan sehr, sehr viele Veranstaltungen in unserem Haus in Chavezion. Dort haben wir ja normalerweise ein Gästehaus für Holocaust-Überlebende und dort sind wir 15 Kilometer weg von der libanesischen Grenze, also ein bisschen besser, theoretische 30 Sekunden Vorwarnzeit. Und hatten gleich seit dem Anfang der Ausbruch des Krieges immer wieder auch Alarme und immer wieder Bunkeraufenthalte. Und was wir so nie erlebt haben und jetzt erleben, ist, dass jüdische Nachbarn, aber auch andere, die wie zum Beispiel hier eine Trauerfamilie, die gleich am ersten Tag einen Soldaten verloren haben, das war ein Nachbar bei uns und kam zur Befreiung an dem ersten Tag, wo die Lage total unsicher, unübersichtlich war. Einer der oberen Militärs, und in Israel ist es so, dass die oberen Militärs nicht ganz tief in die Keller gehen oder in die Tunnels, sondern die gehen voran. Und die sind halt an dem Schabbat dann dorthin gekommen. Kein Lagebericht, steigt aus, sieht jemand mit einer israelischen Uniform, wahrscheinlich. Und dieser Mann war aber keiner von ihnen, sondern die Terroristen haben die israelische Uniform angezogen und quasi die Soldaten, die kamen, dann direkt eben umgelegt. Und so war auch er, hinterlässt 5 Kinder und seine Frau. Die Trauerfamilie, die Beerdigung findet am nächsten Tag statt, normalerweise in der Regel, bei ihm war es dann am übernächsten. Und dann gibt es 7 Tage Trauerwoche. Und die Trauerwoche war eben unter Raketenalarm, unter Beschuss in Chavezion oben bei uns. Und die Frage war, wo können sie unterkommen? Und da unsere Gäste, wir hatten die Gästesaison wieder eigentlich eröffnet ab Mitte Oktober und die sind dann natürlich nicht angereist, dann konnten wir die Familie aufnehmen und haben dann versucht mit dieser Familie zusammen und auch den Kindern vor allem, die jetzt ihren Onkel, Vater und so weiter verloren hatten, ihnen zu helfen in dieser Situation. Hier haben sie zusammen zum Beispiel Schabbatbrot gebacken und es dann verteilt an entsprechende auch Sicherheitsleute und andere im Ort mit lieben Grüßen. Und es ist schon bewegend, wenn man diese Kinderstimmen hat und hört. Und die Kinder, zum Beispiel eine von den Mädchen, dann gesagt hat, nach 2 Tagen, wo sie bei uns übernachtet haben, auf Hebräisch zu unserer Mitarbeiterin, sagt sie, komisch, seit ich bei euch schlafe, schlafe ich abends ein und wache morgens wieder auf und habe gar keine Albträume mehr. Irgendwas ist anders hier. Was in diesen Kindern vorgeht, das kann man sich nur erahnen nach allem, was da war. Und dass als dann nach 3 Wochen die Situation besser wurde, gerade auch in der Zeit, wo dieser Geiselaustausch war, hat auch die Hezbollah keinen Beschuss mehr gehabt und sie dann wieder ausgezogen sind, vorübergehend bis zu den nächsten Alarmen, haben sie uns ein Bild gemalt. Auf diesem Bild sieht man hier, das finde ich schön, auf Hebräisch Bet El, heißt übersetzt Haus Gottes. So heißt das Haus dort. Und wir haben gerade viele Leute, die nie in unser Haus gekommen wären, weil sie mit Gott nichts zu tun haben und in Haus Gottes auch nicht gehen, die aber jetzt durch die Sicherheitssituation plötzlich zu uns kommen. Und sie malt Herzen, die aus dem Haus Gottes kommen. Liebe, die sie dort erlebt, die sie dort erfahren darf. Und hier auf Hebräisch, wer das kann, Toda, heißt Danke. Danke für ein warmes Haus, Sicherheit, warmes Essen, einen gemütlichen Schutzraum, Spielsachen und so weiter. Und es sind kleine Sachen, die wir versuchen zu geben, aber es ist für uns bewegend, was passiert. Und deshalb, die Sicherheitslage vor Ort wird immer wieder bewertet, auch durch ein Sicherheitskomitee. Und jede gemeinsame Veranstaltung muss quasi von diesem Komitee freigegeben werden. Und das ist mein Schlenker zurück zu dieser Veranstaltung. In Chavezion gibt es keinen größeren Räume neben Schutzräumen direkt. Unser Speisesaal hat aber einen Zugang direkt zum Bunker, barrierefrei eben für die Holocaust-Überlebenden. Und deshalb gibt es viele Veranstaltungen in Chavezion, die gerade jetzt bei uns stattfinden, weil dort die Sicherheitsbehörde sagt, wenn ihr es dort macht, geben wir es frei, weil ihr innerhalb von 30 Sekunden in den Schutzraum könnt. Und so kriegen wir Leute ins Haus, die wir sonst nie zu uns ins Haus gekommen werden. Alle unter diesem Leitvers, man sieht den auf Deutsch und Hebräisch oben stehen, Nachamu, Nachamu, Lomar, Elocheinu, tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Und hier zu diesem Bild schrieb unsere Mitarbeiterin ein Zitat von einer jüdischen, das sie aus dem Gespräch aufgeschnappt hat. Da heißt es in diesem Zitat, unser Volk beginnt zu beten, weil wir merken, dass wir es nicht alleine schaffen. Das ist eins unserer größten Gebetsanliegen, dass Israel durch diesen Terror, durch diesen Krieg, durch die Bedrängnis innerlich und äußerlich, man stellt sich vor, eine Mutter sitzt allein mit ihren Kindern, verzweifelt an der Nordgrenze in ihrem Schutzraum in den ersten Wochen, jeden Tag, sagt, die Kinder müssen drinbleiben, mein Mann ist im Militär dort im Süden und man weiß, das Gleiche, was die Hamas unten gemacht hat, will eigentlich die Hisbollah hier oben machen. Großen Raketenalarm und mit Terroristen eindringen. Mein Mann ist weg, wer beschützt mich? Die Leute haben Panik vor dem, was aus dem Norden kommt. Und wenn man weiß, dass die Hisbollah 10-mal mächtiger ist militärisch, die haben zwischen 100.000 und 150.000 Raketen da oben liegen, die Hamas hat jetzt 12.000 bis 14.000 verschossen, sozusagen seither, dann weiß man, was da für eine Bedrohung da ist. Und 2 Kilometer wurden evakuiert von der Nordgrenze und die Leute, insgesamt 60.000 Leute, sagen, wir gehen erst zurück, wenn das Problem da oben gelöst ist. Da ist noch gar nichts richtig angefangen. Da wird zwar täglich hin und her geschossen, unsere Mitarbeiter hören den Kriegslärm von der Grenze, aber da ist Israel noch nicht reingegangen und hat irgendwas aufgeräumt. Und das ist momentan die Situation und danke, wenn ihr da mitbetet, für die Leute vor Ort, für unsere Mitarbeiter, dass sie wirklich so ein Licht sein können, dass sie wirklich etwas sein können, was Menschen den Weg hinleuchtet zu ihrem Messias, zu dem lebendigen Gott Israels. Das Bild ist die 7. Kerze und wir sehen hier auch einen Platz, den sie in Tel Aviv gemacht haben, wo sie einen Stuhl zu dem Chanukka-Fest gedeckt haben, hingestellt haben für jeden Einzelnen der Entführten. Wir haben auch hier vorne 2 Stühle aufgestellt von der Amalia, die junge Dame, 5 Jahre alt. Wir haben seit dem 7. November, der Reichspogromnacht, hatten wir eine Gedenkveranstaltung ganz gezielt für sie gebetet und haben uns so gefreut, dass sie mit den ersten Geiseln freigelassen werden konnten. Aber es sind andere, wie hier der junge Mann, der junge Familienvater, der bis heute in Haft sitzt. 135 Leute werden immer noch festgehalten von der Hamas. Ob sie noch leben, wir wissen es nicht. Das andere ist, hier hinter dem Leuchter sitzt ein Mann zwischen 2 Holocaust-Überlebenden, Gideon Bayer, unser technischer Leiter. Er hat insgesamt 4 Kinder, die jetzt auch mit im Krieg sind und mitkämpfen. Er ist genau wie wir Deutscher und eben Mitarbeiter schon länger dort und hat deshalb auch die Daueraufenthaltsgenehmigung. Und die Kinder, für sie war es klar, dass sie wie die anderen Schulkameraden dann nach der Schule mit ins Militär gehen. Und sein zweitjüngster Sohn, der jetzt quasi in seiner Wehrpflicht hat, der hat am Donnerstag einen Splitter in den Kopf bekommen, der nur eingetreten ist, aber nicht mehr ausgetreten ist. Seitdem verschiedene Ödeme. Und heute entscheidet sich's, ob es jetzt Hirntod ist oder ob es noch Hoffnung gibt. Da können wir auch für ihn und für die ganze Familie mitbeten. Da kommt das Ganze ganz nahe. Auf der anderen Seite haben wir die Zeugnisse von seinen Geschwistern und auch von den Cousins und von den Frauen von den Cousins, die mit dem Militär sind, die sagen auch, was sie hier für Möglichkeiten haben, ins Gespräch zu kommen und was es auch für Israelis ausmacht, dass sie jetzt plötzlich neben einem Deutschen kämpfen, zwischen Leben und Tod steht und mit einem, der Hoffnung hat. Da können wir auch mitbeten, dass sie Lichter sein können. Lichter auch für die Soldaten, die täglich, stündlich, minütlich, sekündlich zwischen Leben und Tod stehen. Wir sind insgesamt sehr, sehr froh und dankbar, dass wir von unseren insgesamt 26 Volontären, was wir dieses Jahr schicken konnten, auch das ist eine große Gebetserhöhung. Vielen Dank für alle, die mitgebetet haben, auch dieses Jahr, die wir schicken konnten, dass nur 4 von ihnen aus verschiedenen Gründen und auch voll berechtigt und für uns auch klar gleich in der ersten Woche die Evakuierungsflüge genutzt haben, um zurückzugehen. Wir haben es jedem Mitarbeiter freigestellt, aber 22 haben gesagt, nein, wir merken gerade jetzt. Gerade jetzt heißt es, tröstet, tröstet mein Volk. Und wir sind dankbar, dass sie mit in den Bunker gehen, dass sie mit auch, da wo es möglich ist, den Aufrufen folgen, die auch uns erreichen und als Erntehelfer auf die Felder gehen, denn die Gurken wachsen, aber keiner ist da, der sie erntet. Die Männer im Militär, die ausländischen Erntehelfer rausgeflogen, fortgeflogen, abgehauen. Und wer hilft mit, dass auch die Zitronen und die Oliven und die Tomaten geerntet werden können, dass die Leute genug zu essen haben. Da sind wir sehr, sehr dankbar, auch für ein junges, flexibles Team, die sich in die verschiedenen Veranstaltungen und Sachen, die dort sind, in Schawezion mit hineinnehmen lassen. Aktuelle Infos gibt es über die Homepage. Wir versuchen es aktuell zu halten, sind dankbar, dass eine Mitarbeiterin das auch macht. Und danke auch für die Möglichkeit, dass wir nachher noch dafür beten. Jetzt aber zu unserem Thema. Ich hatte dieses Thema tatsächlich letztes Jahr ab und zu, wo Leute das gewählt haben. Der Titel hieß ursprünglich 75 Jahre Staat Israel, weil das ja das Jubiläum ist. Wir sind auch in diesem Jubiläumsjahr. Von Wunden zu Wundern. Und ich musste jetzt seit dem 7. Oktober, habe ich nochmal überarbeitet, Israel zwischen Wunden und Wunder. Was mich bei diesem Thema sehr bewegt, oder überhaupt auch seit dem 7. Oktober sehr bewegt, ist auch die Reaktion auch unserer, nicht nur der deutschen Medien, auch aus den Gemeinden, die ganz unterschiedlich sind. Und was mich immer wieder auch erschüttert, sind dann spekulative Predigten, wo dann, manchmal scheint mir das der Fall, ich karikiere das jetzt ein bisschen, ich will da niemand zu nahe treten, das wird dann in die Konkordanz Gaza eingegeben und dann werden die Stellen rausgesucht rund um Gaza und dann versucht man hier irgendeine Stelle da reinzupressen, das ist jetzt die Prophetie oder so. So bin ich nicht und es ist mir auch wichtig, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, was ist das, was Gott auch jetzt in der aktuellen Situation macht, was er da vorhat. Da bin ich der, der eher in großen Linien denkt und versucht auch von diesen großen Linien her den Bogen zu spannen und dadurch auch zu erkennen, Gottes Handeln. Und wenn wir das mal angehen dann und uns mal überlegen, wie handelte Gott denn in der Vergangenheit, dann gibt es eine zentrale Stelle in Jesaja 46, Vers 10, wo er im Wettstreit mit den Götzen rund um Israel sagt, was ist das Eigentliche, woran wir erkennen, wie ein Gott ist? Ein Gott hat die Eigenschaft, dass er vorher sagt, was zukünftig passieren wird. Er sieht über die Zeit hinaus und man kann daran erkennen, ob er Gott ist, wenn das, was er verkündigt hat, was er vorhergesagt hat, wenn das auch getroffen ist. Jesaja 46, Vers 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Vielleicht wissen es manche schon, aber ich habe ein besonderes innerliches Verbindung zu diesem Wort Ratschluss. Ich weiß nicht, wie oft bei Ihnen im Alltag das Wort Ratschluss vorkommt. Ich spreche meistens erst von Plänen. Ich habe Pläne in meinem Leben und so weiter. Und als Planer, das ist ja mein erster Job, als Ingenieur war ich im Planungsbüro 7 Jahre. Und ich erinnere mich, wie Gott mal meine Pläne so richtig durchkreuzt hat und ich so erst mal verstanden habe, was der Unterschied ist zwischen irgendeinem Plan und einem Ratschluss. Ganz kurz, ich bin eingestellt worden, mein Chef hat damals gesagt, ich habe zu wenig Plan und zu viele Aufträge und so weiter, deshalb voll wichtig, gut. Und ich habe dann auch festgestellt, er ist auch Christ, hat super gepasst. Bis heute bin ich in sehr guter Verbindung mit ihm. Und dann sagt er nach 2 Wochen zu mir, Herr Gläsli, wir waren da noch bei Sie, jetzt müssen wir zu einem Termin, das wird unangenehm. Da wartet jemand schon ganz lange auf die Planung, aber da müssen wir jetzt halt durch, Herr Gläsli. Also gut, bin da hingefahren, habe gedacht, okay, was erwartet uns jetzt? Und tatsächlich, der Architekt. Ja, endlich kommt jemand von diesem Ingenieurbüro. Der Entwurf sollte schon seit 4 Wochen fertig sein. Hier haben Sie jetzt noch 2 Wochen, da sind die Pläne und in 2 Wochen muss es fertig sein. Und ich will schon wissen, wie groß sind die Löcher für den Statiker, weil der braucht die Angaben von mir. Also bitte. So, gut. Alles klar. Anfang vom Job, keine Ahnung. Also ich wusste nicht, wie groß die Löcher sein müssen. Ich wusste noch nicht mal, wie groß die Leitung sein muss, die durch die Löcher durch muss. Und dann habe ich angefangen und berechnet Raumgröße, Quadratmeter zum Heizkörper und so weiter. Und es war wirklich 2 Wochen, mehr oder weniger Tag und Nacht. Also die letzte Nacht, die weiß ich noch, erinnere ich mich, habe ich wirklich durchgemacht. Und der Plan war noch warm. Also der kam wirklich so um 8 aus dem Plotter und ich wusste, 25 Minuten muss ich fahren mit quietschenden Reifen und dann 8:30, das weiß ich noch, wie heute war der Termin, gerade geschafft und war froh und bin dann zu dem Architekt gekommen nach 2 Wochen und wollte dann gerade schon auspacken und alles hinlegen. Da sagt der Architekt schon viel freundlicher zu mir, ja, Herr Gläsli, schön, dass Sie kommen. Jetzt muss ich Ihnen noch was mitteilen. Gestern hatten wir einen Termin mit der Bauherrschaft. Wir mussten nochmal die Raumgeometrien komplett verändern. Hier sind quasi die neuen Pläne. Sag ich, was?
2 Wochen und er sagt mir in 3 Minuten, alles mal zusammenfalten, in Papierkorb und wieder neu anfangen. Da habe ich gemerkt, wie kurzfristig die menschlichen Pläne sein können. Gott aber, der hat nicht einfach seit dem 7. Oktober gesagt, oh, jetzt muss ich wahrscheinlich meinen Plan ändern. Jetzt ist da was dazwischen gekommen, ein Anschlag von der Hamas. Nein, er hat einen Ratschluss gefasst. Er sieht schon von vorher, was am Ende rauskommen soll. Es ist ihm nichts entglitten von dem, was damals war. Und es ist ein Unterschied, ob wir in dieser Gewissheit, in dieser Perspektive unterwegs sind und so auch das Handeln von Gott in der Gegenwart einordnen. Amos 3, Vers 7 heißt es, Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbarte denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten. Deshalb ist es nicht ganz falsch, zu googeln mit der Konkordanz und dann zu gucken, was da steht. Nur, es ist falsch zu spekulieren und da irgendwelche Dinge zusammenzuziehen, die vielleicht gar nicht zusammengehören, sondern dass man da in großen Linien denkt. Und ich habe heute Morgen aus Zeitgründen mal eine solche Prophetenstelle rausgegriffen, um exemplarisch mal an dieser Stelle das Handeln Gottes mit seinem Volk darzustellen und zu sehen, okay, was können wir daraus lernen? Für das Heute in Israel und auch für uns ganz persönlich. Es ist diese Stelle aus, bekannte Stelle aus Jeremia 16, Vers 14 bis 16, die auch hineinkommt als ein Hoffnungsschimmer inmitten einer Gerichtsbotschaft. Und diese Botschaft geht los mit darum siehe. Und immer wenn siehe da steht, dann heißt es Augen auf. Auch Sonntagmorgen hier in Wendlingen in der Gemeinde, Augen auf, hier gibt's was zu sehen. Das heißt nicht darum höre, sondern darum siehe. Hier gibt's was, was sich vor unseren Augen ereignet, was wir sehen können von dem Handeln Gottes. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Um dieses Wunder, das zweite Wunder verstehen zu können, müssen wir nochmal kurz zurück. Das erste Wunder, von dem hier berichtet wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus dem Ägypten geführt hat, das war das Ding damals. Wenn es damals schon WhatsApp und Internet und sonst irgendwas gegeben hätte, alles wäre voll gewesen. Ein Sklavenvolk entflieht der Weltmacht. Also keine Ahnung, wen ihr heute als Weltmacht einsortieren würdet, USA oder Russland oder China, oder kann man sich ja streiten. Auf jeden Fall, damals war es eindeutig Ägypten. Und die hatten dieses Sklavenvolk. Und warum? Weil ein mächtiger Gott hineingreift und mit Plagen den Pharao in die Knie zwingt und dann noch das ganze Heer ersäuft im Schilfmeer. Unglaublich. Aber nicht nur das allein, sondern dann auch später, als nach 40 Jahren dieses Volk dann kurz vor der Landnahme stand Josua, der da Nachfolger war, vor einer großen Herausforderung. Jordan, so heißt es da in Josua 3, Kapitel 3, war über den Ufern. Überschwemmung. Nicht so wie heute, so Gleis Bächle, wo man drüber hüpfen kann und fast ausgetrocknet. Nein, Überschwemmung. Und dann sagt Gott zu diesem Josua, also klar, die Frage war, wie kommen wir drüber? Keine Brücke, keine Fähre, keine Ahnung, aber wir sollen da rein. Er sagt ihm, nimm die Bundeslade und wenn die Priester das Wasser berühren, dann wirst du sehen, dann wird der Weg frei. Und tatsächlich, was ist passiert? Jordan hat sich geteilt. Nein, Jordan hat sich nicht geteilt. Jordan ist ein fließendes Gewässer. Es gab einen virtuellen Staudamm, der plötzlich da war. Und der Stau, so heißt es da, der Fluss hat sich gestaut von hier, Gilgal, Jericho, wo sie rübergegangen sind, bis hoch nach Adam. Und zwar, da heißt es, wie ein Damm. Also sprich, das Wasser ist weiter geflossen, aber so stelle ich mir das zumindest vor, wie das da beschrieben ist. Das Ding hat sich aufgestaut. Und die Leute in Jericho, die eh schon, wie wir es von der Rahab wissen, darf ich es mal auf gut Schwäbisch sagen, die Hosen voll hatten, nach allem, was dieser Gott mit dem Volk die letzten Jahre gemacht hat, die haben morgens ganz dumm aus der Wäsche geguckt, weil plötzlich kommt der Jordan hoch aus dem Tal. Ja? Und da ist frei, der Rest ist abgelaufen und die gehen da durch. Was für ein Wunder, der Hammer. Dieser Gott, er bringt sie nicht nur in das Land, nein, er macht auch noch die Tür auf. Bitteschön, hereinspaziert, hier geht's weiter. Und
zum Staunen, wie Gott hier handelt. Und sie sollten 12 Steine mitnehmen aus dem Jordanbach und die aufstellen. Und dann heißt es in Josua 4, Vers 21 bis 24, wenn in Zukunft eure Kinder ihre Väter fragen und sagen werden, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan, als der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordans für euch vertrocknen ließ. Bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hat, dass er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren. Damit, jetzt kommt's, alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist. Und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Gott hat sich dieses Volk, und wir haben es in der Einleitung gehört, rausgesehen, weil er die Väter liebte, nicht weil sie besonders waren oder so toll waren. Er hat die Väter geliebt, er hat die Verheißung wahrgemacht, die er ihnen zugesagt hat. Und er hat ein Ziel mit diesem Volk. An diesem Volk soll die ganze Welt das Handeln Gottes erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist. Und das Volk selber soll erkennen, dass er wirklich der Größte ist, dass sie ihn in Ehrfurcht begegnen, dass sie ihm dienen. Leider wissen wir über die Geschichte Israel, dass es immer wieder hier Rückschläge gab und sie ihren Gott wieder vergessen haben. Aber da brauchen wir nicht nur auf Israel sehen, da können wir auch in unser Leben schauen. Aber dieser Grundsatz, der von damals kommt, der bleibt bestehen. Und dieses mächtige Handeln Gottes, das soll jetzt noch getoppt werden, sagt uns Jesaja 16, Vers 14 bis 15. Man wird nicht mehr von dem sprechen, was in Ägypten war. Nein, man wird von was Neuem sprechen, das noch größer ist. So wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Bibelkenner haben hier die Signalworte gesehen. Land des Nordens, das wäre sozusagen vielleicht nur babylonische Gefangenschaft. Aber hier heißt es aus allen Ländern. Es geht um mehr als nur um die damalige Befreiung aus dem Land Babylon. Es ist eine Prophezeiung, die hineinführt in eine Zeit, die später kommt. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Es zeigt in die Zeit von unserem Herrn Jesus. Es zeigt hin in die Zeit rund um Weihnachten, wo kurz davor Chanukka war. Es zeigt in die Zeit, wo Jesus versucht hat, sein Volk wirklich zu ihm zurückzuführen. Sie zu sammeln, wie so sagt er an der Stelle, die Henne wie die Küchlein unter die Flügel. Und dann sitzt er weinend am Ölberg und sagt, aber ihr wolltet nicht. Und er sagt diese Zerstörung voraus, die 70 nach Christus eingetreten ist und das zweite Mal dann nach dem Bar Kochba-Aufstand 135 nach Christus nochmal ganz brutal, als die Römer diese Endlösung gemacht haben mit dem Judenstaat und Israel von der Landkarte gestrichen haben, Palästina hingeschrieben haben, Jerusalem von der Landkarte gestrichen haben und Aelina, Kapitolina hingeschrieben haben. Gott, was ist mit deinem Ratschluss? Du willst dich verherrlichen an deinem Volk? Und jetzt? Nicht, dass ihm hier etwas entgangen wäre. Schon über 1000 Jahre vor dieser Prophezeiung aus Jeremia sagt er zu Mose, bevor sie überhaupt ins Land gekommen sind, 5. Mose 28, Vers 63 folgende, ihr werdet ausgerottet werden aus dem Lande, dahin du jetzt gehst, um es einzunehmen. Denn der Herr wird dich unter allen Völkern zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Da wirst du anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren, Holz und Steinen. So hat Gott, und das ist ein Stück Pädagogik Gottes, immer wieder durch diese Gerichte, durch diese Flüche, die da in diesem Kapitel stehen, neben den Segensverheißungen, Gott in besonderer Weise sein Volk auch durch Wunden immer wieder zu ihm zurückgeführt. Als ich das vorbereitet habe, diesen Kapitel nochmal durchgelesen habe, da bin ich auch über andere Verse gestoßen, die mich ganz stark an die Situation jetzt erinnert haben. Zum Beispiel hier, 5. Mose 28, 25. Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen, auf 7 Wegen wirst du von ihnen fliehen. Du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden. Auch das war der Fall am 7. Oktober, dieser Anblick des Schreckens. Du wirst Söhne und Töchter zeugen, doch keine haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Bis heute Gefangenschaft unter der Hamas. Und das hat mich besonders bewegt nochmal, dieser Grenzzaun, der dadurch durchbrochen worden ist. Und es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, dieses Volk, das kommen wird, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du in deinem ganzen Land vertraust, gefallen sind. Ja, es wird dich bedrängen in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, was dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Hätte mich jemand gefragt, ich war erst im Januar wieder an diesem Grenzzaun unterwegs, wo wir ein paar Sachen erkundet haben, für unseren Israel-Park, den wir, so Gott will, vielleicht irgendwann bauen in Meißenbach. Und da hätte mich jemand gefragt, Kai, geht nicht. Diesen Grenzzaun kann man nicht überwinden. Der ist so technisch abgesichert und so weiter, aber dass die das geschafft haben, mit den Drohnen gleichzeitig die komplette Elektrizität, die ganze Stromversorgung für diesen Grenzzaun durch Sprengsätze, die sie abgeworfen haben, lahmzulegen und gleichzeitig die ganzen Kameras zu zerstören und den Kontrollpunkt zu stürmen und damit keine Chance mehr war. Keiner hat den Überblick und dann konnten sie ganz frei an 22 Stellen diesen Zaun durchbrechen und darüber gehen. Was da passiert ist, das ist wirklich zum Wundern im negativen Sinn. Aber, und das ist jetzt das, hier haben wir alles Stellen, die uns dahin bringen, dass wir sagen, boah, tatsächlich, das passt ja so irgendwie in diese Situation. Aber wenn wir den Zusammenhang lesen, einen Vers davor und so weiter, dann sehen wir, das Volk, das bedrängen wird, das wird von ganz vorne kommen. Und jetzt kann man das natürlich wieder hinbiegen und sagen, ja, die Araber sind auch irgendwann mal von ganz vorne gekommen und so weiter. Aber ich bin da vorsichtig, ich möchte da nicht spekulieren. Aber ich sehe auf der anderen Seite, ja, es gibt Dinge, die sich hier wieder wiederholen. Es gibt Dinge, die wir hier entdecken können. Und dennoch bin ich nicht der, der jetzt sagt, naja, Israel ist selber schuld durch ihren Götzendienst oder sonst irgendwas oder ihr Vertrauen nur aufs Militär und so weiter und so weiter. Das ist nicht unsere Aufgabe, jetzt auf Israel zu zeigen. Und wir wissen, mit einem Finger zeigen wir und drei zeigen immer auf uns. Sondern es ist unsere Aufgabe, jetzt wie nach einem Verkehrsunfall wirklich zu trösten. Sie hinzuweisen auf ihren Herrn. Und was wir dabei erleben, ist, dass Gott selber es ist, der ihnen begegnet. Und dass plötzlich Menschen fragend werden. Und unsere Mitarbeiter fragen von seinem Volk und sagen, kann das sein, dass das auch ein Reden Gottes ist, diese Situation? Dass wir da mitbeten. Sie haben Gottes Wort, sie kennen das. Sie wissen, was dort steht. Und sie wissen auch, dass dort steht, all diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen und die er dir geboten hat. Und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Dafür, dass du dem Herrn deinen Gott nicht gedient hast mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest. Sie wissen das. Mich hat es wieder getroffen. Auch für unsere Situation. Wo leben wir denn? Es gibt Leute, die mich in den letzten Monaten und im letzten halben Jahr vermehrt ansprachen und sagen, Frank, wie siehst denn du das? Mein Eindruck ist, es geht so ein Segen von Deutschland weg. Wir sind nicht mehr in dieser Zeit, wo wir sagen, da geht alles nur bergauf. Es geht so viel bergab gerade. Was denkst denn du? Wie sieht es denn bei uns aus? Und das ist so ein bisschen auch die Frage, die auch uns beschäftigen darf, bei allem, was passiert in dieser Welt, ist es nicht auch ein Weckruf an mich in Deutschland? Wir leben noch im Überfluss. Aber wo stehen wir hier? Wie sieht es aus am dritten Advent, wo wir uns erinnern, dass Jesus zu unserer Rettung auf diese Erde kam und uns erinnern, dass er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit? Dienen wir ihm, wie es hier steht, mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen? Wie stellt sich unser Herr, wie stellt sich Jesus ein ihm wohlgefälliges Leben vor? Und bei all dem, wie stehen wir auch in der ihm wohlgefälligen Weise jetzt an der Seite seines Volkes? Wie geht es weiter mit diesem mit Israel, mit diesem Ratschluss. Es gibt ein Wort an uns in der Ferne. Hört ihr Völker des Herrn Wort und verkündet es fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln. Und er wird es hüten wie ein Hirte seine Herde, denn der Herr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. Und das ist für mich doppeldeutig eine Botschaft, für die ich auch bete. Ich bete für die äußere Rettung seines Volkes und auch dieser vielen, jetzt nenne ich es mal so, unschuldigen Zivilisten, die dort im Gazastreifen unter ihren eigenen Leuten leiden, weil sie gefangen genommen werden, weil sie als menschliche Schutzschilde verwendet werden. Und ich bete um innere Rettung für beide Seiten, dass sie wirklich gerettet werden und die ganze Not, da sie dahin treibt, dass sie fragend werden nach ihrem Messias und nach ihrem Retter, nach ihrem Heiland. Und wir könnten jetzt durch die Geschichte durchgehen und ausgehend von dem entdecken, ja, Gott hat tatsächlich seine Verheißung wahrgemacht. Er hat tatsächlich Fischer gesendet, wie ein Theodor Herzl, der damals mit dem Zweiten Kongress in Basel mit vielen Bemühungen hat versucht, sie dorthin zu bringen. Er hat Jäger gesendet, sowohl damals in Russland im Pogrom, als auch in unserer deutschen Geschichte, wo die Jäger ganze Sache gemacht haben und bis zur Vernichtung des Volkes unterwegs waren. Aber er hat auch wahrgemacht, dass er in wunderbarer Weise eingegriffen hat und gegen jede Wahrscheinlichkeit Israel sein Land zurückbekommen hat. Was für ein Geschenk, was für ein Wunder. Ein Wunder, über das selbst ein Mann wie David Ben-Gurion, der ja eigentlich Atheist war, am Ende nur so einen tollen wissenschaftlichen Satz sagen konnte wie diesen: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und am Ende hat er nach all dem nur gestaunt und gesagt: Tatsächlich, ich glaube, dass der Staat Israel die Erfüllung der biblischen Prophetie ist, sonst wäre er nicht entstanden. Wir wissen, es ist noch nicht das Ende, aber in diesem Staat erfüllt Gott seine Verheißungen. Und wir sehen es jetzt vor Augen. Wir können seit 48 bis 23 diese Massenrückkehr von über 3 Millionen aus insgesamt über allen 5 Kontinenten aus über 120 Ländern sehen. Ich habe es letztes Mal schon kurz erwähnt, gerade auch durch den Ukraine-Krieg haben in besonderer Weise auch messianische Juden den Zugang wieder bekommen, konnten Leute zurückkommen. Und was mich jetzt am meisten mit verwundert ist, dass wir seit dem 7.10.2023 über 330.000 Leute haben, die jetzt in diesem Krieg zurückgekommen sind. Das sind zum einen Reservisten, aber nicht nur. Es sind eben auch solche, die merken, egal ob es in den USA ist, ob es in Frankreich ist oder wo überall der Antisemitismus sich breit macht. In Israel haben wir nach so einem Anschlag wenigstens eine Polizei und ein Militär, das uns verteidigt. Im Ausland nicht. Deshalb fliehen sie zurück. Es gibt auch Einzelne, die jetzt aus Angst versucht haben, rauszukommen, temporär. Aber da habe ich keine Zahlen. Aber diese Zahl steht, über 330.000, die jetzt zurückgekehrt sind. Und deshalb leben wir schon jetzt und noch nicht ganz erfüllt in dieser Zeit, wo wir Gottes Treue sehen können, über ihn staunen können, ihn trotz den Wunden und über den Wundern dafür loben können, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wo ihn er sie verstoßen hat. Er wird sein Wort wahr machen, er wird sie zurückbringen, er wird handeln gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und es darf auch uns ermutigen zum Vertrauen auf ihn. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Und auch für uns stehen Verheißungen aus, auch für uns stehen Zusagen aus. Zum Beispiel die eine, dass Jesus wiederkommen wird. Und das dürfen wir in dieser Zeit in besonderer Weise festhalten. Und nicht, wie dann manche über den Schrecken anfangen und sagen, ja, jetzt sammeln wir uns in der Schweiz und bauen dort ein Zentrum, wo wir uns selber versorgen können und Bunker auf und so weiter. Nein, die Botschaft ist, über all den Schrecken, über all dem, was kommen muss, bevor Jesus wiederkommt, gilt es, die Häupter zu erheben, weil eure Erlösung naht. Wir dürfen auf ihn sehen und umso mehr als Lichter leuchten, auch jetzt hier in diesem Advent und dürfen ihn loben und ihm danken über seinem Handeln bis heute und dass wir wissen dürfen, dass er auch in Zukunft in wunderbarer Weise zu seinem Ziel kommen wird. Wir machen gleich noch eine Gebetsgemeinschaft. Ich sage jetzt mal Amen. Und bedanke mich an dieser Stelle gleich für alle Gebete, auch alle Unterstützung. Es ist ein Geschenk, diese Verbindung auch hier zur Gemeinde. Und immer wieder auch Leute mal in Meisenbach zu treffen und die sagen, wir beten für euch. Das ist uns eine ganz, ganz große Ermutigung. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und hier habe ich nochmal die Gebetsanliegen zusammengefasst, wo Tobias uns nochmal jetzt auch mit ins Gebet hineinnehmen wird.